Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Katharina Hübner von Outdoor und mein heutiger Gast wird uns in den hohen Norden nach Norwegen entführen oder führen, wie man auch immer das sagen will. Und zwar freue ich mich, dass Stefan Liebezeit bei uns zu Gast ist, der vor nicht allzu langer Zeit den ganzen Olafsweg gewandert ist und darüber auch ein Buch geschrieben hat. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hi Katharina.
Ja, du warst ja gerade wieder, du warst wieder auf großer Wandertour. Das war aber die andere Richtung, ne? Peaks of the Balkans.
Genau, diesmal waren wir im Süden unterwegs. Das heißt, meine Frau und ich haben so dieses Agreement, dass wir sagen, jedes Jahr machen wir eine größere Tour. Und letztes Jahr war es eben der Norden und diesmal der Süden.
Genau. Mhm. Und jetzt seid ihr aber gut wieder in der Zivilisation angekommen, oder?
Ja, sehr gut angekommen. Der Übergang war diesmal ein ziemlicher Hardcut. Also die Berge sind da doch nochmal ziemlich rau, gerade im Kosovo. Und dann wieder zurückzukommen in so eine, Touristenstadt wie Durres in Albanien. Das war schon ziemlicher Schock erstmal. Mhm. Aber wir sind wieder da. Und jetzt kommt halt auch nochmal so diese ganzen positiven Emotionen und die Gedanken. Also, genau.
Cool. Genau. Und letztes Jahr wart ihr auf dem Olafsweg unterwegs und du bist ihn sogar komplett gegangen.
Genau. Das war wirklich ein Lebenstraum und so ein Bucketlist-Projekt. Also ich wollte unbedingt diesen Olafsweg aus diversen Gründen machen und genau, bin ihn dann letztendlich in 32 Tagen gegangen. Meine Frau Annemarie hat mich bis Lillehammer begleitet, also bis zur 12. Etappe. Und es war ein Wahnsinnserlebnis und das dann in einem Buch, sag ich mal, nochmal mitgeben zu können, war natürlich nochmal sehr besonders. Ja.
Warum war gerade der Olafsweg dein Lebenstraum?
Es hat A damit zu tun, seit ich ein Kind bin, ich liebe Norwegen, also der Norden hat es mir angetan und so ein bisschen durch meinen Dad, war diese ganze Geschichte der Wikinger, dann auch die Polarforschung später mit Nansen und Amundsen, das hat mich schon immer fasziniert und spätestens nachdem ich das erste Mal in Norwegen war, habe ich gesagt, ich muss in diesem Land auch noch mal länger bleiben, war auch immer mal wieder dort. Und der Olafsweg hat sich dann ergeben und es war ja letztendlich ein Mix aus, wenn man so sieht, eigene Expedition, dann, wie der Name schon sagt, der heilige Olaf, also ist ja ein Wikingerkönig gewesen, der sozusagen konvertiert ist, also der erste christliche Wikinger-Herrscher. Und das ist dieser typische Weg im Prinzip von Oslo nach Trondheim, den man da geht. Und dann einfach das Ganze eben auch zu machen als Übergang sozusagen von einem Schritt auch in meiner Entwicklung zum nächsten. Also all das waren so Puzzleteile, wo ich gesagt habe, ja, das ist ein Lebenstraum, den will ich genauso machen.
Was meinst du mit dem Übergang? Also
ja, also bei mir ist es so, ich habe 16 Jahre lang ein Unternehmen aufgebaut in München und das beschreibe ich auch so ein bisschen im Buch und nach 16 Jahren habe ich mich dann entschlossen, das Unternehmen zu verkaufen, auch meinen Lebensmittelpunkt zu verlagern und der Olafsweg ist sozusagen genau da reingefallen jetzt. Also ich habe den Firmenverkauf davor noch gemacht, also zu Ende Mai 2025 war das und dann sind wir Ende Juni losgelaufen und sind dann sozusagen in das neue Kapitel rein und das ist schon was sehr Besonderes.
Mhm. Ja, du warst Personal Trainer, richtig? Zuvor oder bist es noch, aber das war auch das Unternehmen, oder?
Genau, das war das Unternehmen. Das habe ich zusammen mit einem sehr guten Freund und Studienkollegen aufgebaut. Wir haben auch da dann mehrere Studios gehabt, wirklich auch ein super Team. Aber ich habe dann irgendwann am Ende gemerkt, das kann noch nicht alles sein. Ich glaube, das Gefühl kennen viele Menschen, dass du sagst, okay, ich habe da was aufgebaut und bin da schon happy mit, aber da ist noch was anderes. Und dieses andere habe ich dann gefunden und musste dann einfach so diesem Ruf, genauso wie es auch bei den Wegen ist, einfach diesem Ruf folgen und eben weitergehen.
Was ist das andere? Ganz kurz.
Das ist jetzt einfach das ganz große Thema Longevity, wo ich dann sage, ich war 16 Jahre lang ganz stark da drin und habe mir eine Expertise im Bereich Bewegung aufgebaut. Aber das ist eben nur eine Säule in unserem jetzigen Longevity-Konzept. Und es gibt halt noch drei weitere Säulen. Und die konnte ich da nie so bedienen. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, im Prinzip über das, was wir jetzt machen, auch das Longevity-Mentoring, auf alle Säulen einzuzahlen und den Menschen dann wirklich dabei zu helfen, dieses Healthy Aging, wie wir da jetzt sagen, also das gesunde Altern, das dann wirklich mitzugeben. Ja.
Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ich finde das auch sehr spannend. Aber jetzt, weswegen ich auch nochmal das Thema Personal Training angesprochen habe, ich habe es mal durchgerechnet. Der Olafsweg, das sind 643 Kilometer, ne? Und du bist das in 32 Tagen gegangen. Das sind ungefähr 21 Kilometer im Durchschnitt pro Tag und kein einziger Pausentag. Ich kenne das sonst so von Leuten, die so einen richtig langen Wanderweg gehen, die sagen dann ja, am Sonntag macht man Pause oder so. Das hätte dich aus dem Flow gebracht oder euch? Oder?
Nee, es ist ganz witzig, dass du genau die Frage stellst. Es war dann irgendwann so im letzten Drittel so, dass wir einige Leute getroffen haben, die schon super viel Langwandererfahrung oder Fernwandererfahrung hatten. Und mit denen haben wir uns dann unterhalten und alle haben die Pausentage gemacht. Und dann haben wir mitbekommen, dass das beim Fernwandern eigentlich ganz normal ist. Ich habe das so aber noch nie wahrgenommen und ich mache das jetzt seit 2018, das Fernwandern. Und mir war einfach nicht klar, dass man einen Pausentag macht und ich war im Flow. Und eben wegen dieses Nichtwissens haben wir das Ganze durchgezogen. Also es hatte einfach keinen Grund und wir haben uns gut gefühlt. Aber ja, es würde natürlich Sinn machen, einen Pausentag einzulegen, aber wir haben es nicht gewusst und wie es so oft ist, dann macht man einfach. Ja. Und ja, am Ende sage ich dann auch stolz, hey, wir haben das auch ohne Pausentag hinbekommen. Aber kann natürlich nur empfehlen, auch ein, zwei Pausentage einzulegen, gerade für diejenigen, die vielleicht Interesse haben, ihre erste Fernwanderung zu machen.
Würdest du den Olafsweg als erste Fernwanderung empfehlen oder einen Teil davon, also ihn komplett zu gehen, ist natürlich ein bisschen heftig, vor allem weil, genau, wenn das ein Anfänger ist, der wird das ja auch, also 32 Tage ist ja schon viel und mit Pausentagen oder auch kürzeren Etappen ist das ja nochmal was anderes. Aber gibt es da einen Abschnitt, der sich besonders eignen würde?
Ja, also absolut. Das ist auch ein Weg, der sich eben genau deswegen empfehlen lässt, weil du im Prinzip auch jederzeit ein- und aussteigen kannst, weil die Infrastruktur auf dem Land, wo du dich ja die meiste Zeit bewegst in Norwegen, also auf den Dörfern, wirklich top ist. Also die Zugverbindungen in den Regionen, auch die Regionalbusse, das ist wirklich genial. Und er eignet sich auch von daher, weil du außer dem Fjell, was schon nochmal sehr herausfordernd ist, eigentlich eher ja leichte und mittlere Etappen hast, ohne Großhöhenmeter. Und du hast halt auch wieder eine Infrastruktur, was Lebensmittel und Versorgung angeht. Von daher eignet er sich definitiv sehr, sehr gut.
Und eher die Nordhälfte oder eher die Südhälfte, wenn man jetzt doch nicht alles auf einmal gehen möchte?
Genau, da würde ich empfehlen, das haben wir auch gesehen, dass das sehr oft gemacht wird, entweder diesen ganzen Bereich zwischen Hamar und Lillehammer, also am Jossasee lang. Das ist ja der größte See Norwegens und mit seiner Länge kannst du da einfach wirklich mehrere Tage am See gehen und es ist ein super schöner Weg und Lillehammer dann auch wieder ein sehr interessantes Ziel. Und das andere, was wir dann festgestellt haben im Gehen, viele Norweger selber machen die letzten 100 Kilometer. Also das heißt von der, das ist die, jetzt muss ich selber kurz überlegen, ich komme drauf, von Kvam auf jeden Fall ist der Ort. Von dort aus marschiert man dann die letzten 100 Kilometer und auch da kriegt man dann so einen abgespeckten Olafsbrief. Also wenn man ankommt in Trondheim, die Bestätigung, dass man die letzten 100 Kilometer gemacht hat.
Und das ist dann wahrscheinlich, ja, weil es schon so weit im Norden ist, wirklich viel Fjell, oder?
Das ist dann schon nach dem Fjell. Also das Fjell ist so, kann man sagen, Ende des zweiten Drittels. Mhm. Und dann hast du nochmal einige Etappen, die dann wieder in Anführungsstrichen im Flachland sind. Und auch trotzdem wieder sehr interessant, weil gerade auf den letzten drei Etappen, sage ich immer, hast du nochmal wie einen Querschnitt des gesamten Olafswegs. Also du hast auch nochmal dieses Hochmoor, wo du auf diesen Bretterstegen läufst. Du hast nochmal wunderschöne Seen. Und von daher ja, ist das wirklich nochmal eine absolute Empfehlung, wer sagt, er möchte es machen. Aber da bin ich auch sehr stolz drauf, ich habe einen Klienten, mit dem ich über 10 Jahre zusammengearbeitet habe, auch auf den Olafsweg gebracht. Und er hat ihn sozusagen 3 Jahre lang jeweils 1/3 gemacht. Also das geht auch.
Hast du dich dann unterwegs auch mit Olaf noch eingehender beschäftigt? Oder hast du das vorher gemacht? Oder kann man das? Oder ist das sowieso so ein bisschen nebensächlich? Oder inwieweit prägt der diesen Weg?
Dass also er nicht angelegt hat, ist schon,
ja klar, aber ja.
Genau, er prägt ihn schon sehr, weil man ihm immer auf dem Weg wieder begegnet. Ich habe mich natürlich vorher schon, einfach weil mich dieses ganze Thema Wikinger und Kulturgeschichte in Skandinavien interessiert hat, schon eingehender beschäftigt. Man bekommt gerade, das war ganz schön nochmal an der vorletzten Etappe, hatten wir eine Kirchenführung. Es ist ja immer dieser, muss man sagen, Pilgerweg, der einen die ganze Zeit begleitet. Und auch da gab es wirklich nochmal aus erster Hand Informationen, die man vielleicht jetzt nicht in der gängigen Literatur findet. Und es ist immer wieder präsent, auch durch die Olafsquellen und ja, dann letztendlich klar der Dom, wo man zum Schluss ankommt. Es ist nicht nötig, sich damit zu beschäftigen, aber um auch den Weg zu verstehen, würde ich jeden ans Herz legen, sich mit der Geschichte der Skandinavier und gerade dieser Frühgeschichte und Olaf selber mal zu beschäftigen.
Hat der, weil du sagtest, der ist ja konvertiert, also hat er so verstärkt dann das Christentum auch da gefestigt oder? Da kenne ich mich jetzt wirklich gar nicht gut aus.
Genau, also man kann eigentlich sagen, er war so einer der treibenden Kräfte und auch derjenige, der es dann durchgesetzt hat. Das Wie, da gibt's unterschiedliche Meinungen. Also das hat er schon mit einer sehr harten Hand gemacht und das war auch sehr umstritten. Aber man kann sagen, er war sozusagen der Impulsgeber und ab da war es im Prinzip nicht mehr aufhaltbar, das Christentum. Und deswegen eben auch jetzt der Pilgerweg und die Ankunft im Dom, aber, und das spürt man auch immer sehr gut, es sind halt trotzdem diese zwei Welten, also das heißt der eigentliche nordische Glauben aus den Sagas und eben diese Vermischung, und auch das ist ja das in der Person Olaf selber, er hat ja auch da immer wieder wie soll ich sagen, ist nie von seinen Wurzeln so 100% abgewichen, wenn man das mitverfolgt, sondern im Herzen, glaube ich, war er immer wieder der Wikinger. Aber es hatte natürlich zu der Zeit und speziell für ihn sehr viele Vorteile, eben zum Christentum zu konvertieren.
Klingt spannend. Aber eine ganz andere Frage geht in eine ganz andere Richtung. Ich habe mal so hier und da gehört, Olafsweg, ja, den gibt's, den kann man schon auch gehen, aber da sei doch relativ viel Straße bei, dass man neben Straßen geht oder auf, ja, so, also viele von uns verbinden ja Skandinavien wandern vor allem mit irgendwelchen schönen Pfaden abseits der Straßen und der Zivilisation. Aber da gibt's schon, du sagtest, du sprachst ja auch von Nähe zur Zivilisation und oder eine gute Infrastruktur für Lebensmittel und so. Wie siehst du das?
Also es ist ein Punkt, den muss man auf dem Schirm haben. Also gerade auch bei der Auswahl der Schuhe, ganz ehrlich gesagt. Es ist immer mal wieder so, dass man längere Straßenabschnitte hat. Also gerade der Part nach Lillehammer rein sind mehrere Kilometer wirklich auf der Straße. Ansonsten gibt's auch Alternativen, dass du halt beispielsweise wählen kannst, nimmst du jetzt die Straße oder gehst du im Wald. Aber wenn man sich dafür entscheidet, muss einem bewusst sein, dass man immer mal Passagen hat, wo es 2, 3, 4 Kilometer auf der Straße lang geht. Aber es ist begrenzt und da kann ich auch Entwarnungen geben, die gibt's. Aber es ist auch ganz, ganz viel Schotterpiste, es sind ganz viele wunderschöne Waldwege. Und im Fjell hat man dann 5 Tage, wo es einfach keine Straße gibt.
Und diese Straßen, die sind wahrscheinlich auch nicht so stark befahren, oder?
Ja, das ist wirklich das Schöne. Ich habe ja dann auch Vergleiche auch einfach mit anderen Routen und letztendlich ist es bei vielen Fernwanderwegen so. Aber wenn ich allein zurückdenke an Nepal, an den Annapurna Circuit, da gab es gerade am Anfang Straßenabschnitte, da dachtest du wirklich, du bist auf einer Jeep-Autobahn. Das ist da gar nicht. Also in Norwegen ist das sowas von reduziert und dann muss man auch wirklich sagen, die Norweger sind eh ein super freundliches Volk, aber sie sind auch sehr rücksichtsvoll und die Autofahrer bremsen gefühlt schon einen Kilometer, bevor sie dich das erste Mal sehen, machen den größten Bogen um dich, den es gibt, grüßen und wir haben da einfach super Erfahrungen gehabt. Also das ist eher ein gemütlicher Spaziergang auf der Straße.
Okay. Stichwort Schuhe, was du gerade brachtest. Mir fiel auf in deinem Buch, dass du anfangs andere Wanderschuhe anhast als zum Schluss. Oder ist dir da ein paar also draufgegangen oder?
Nee, gar nicht. Ich habe vor 3 Jahren begonnen, die Fernwanderwege mit Barfußschuhen zu machen. Also ich selber bin ein Verfechter einfach von Barfußschuhen und von diesem natürlichen Gehen und habe das dann irgendwann bei der ersten Fernwanderung ausprobiert und habe festgestellt, das ist hat riesen Benefits zu normalen Wanderschuhen. Und es war dann nur so, wir haben die Modelle gewechselt, also zur Halbzeit. Und das hatte eigentlich gar keinen bestimmten Grund. Da ging es mehr oder weniger darum, ich habe das ja auch wie jedes Jahr im Zuge für einen Charity-Event gemacht. Also ich nenne das Charity-Hike. Und einer der Unterstützer war halt so eine Firma, die eben diese Barfußschuhe herstellt.
Ah, okay, alles klar. Ja, Barfußschuhe finde ich auch super, muss ich sagen. Wanderschuhe kenne ich noch nicht als Barfußschuhe, aber sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren.
Ja, also kann ich jedem nur ans Herz legen, es mal ausprobieren. Vielleicht auch da nicht wieder gleich so einen Riesenweg, aber die ersten 20 Kilometer mal einen Tagesausflug damit machen, es hat enorme Vorteile.
Kommen wir auf dein Buch zu sprechen, was auch neben mir hier liegt. Wandern in Norwegen, unterwegs auf dem Olafsweg. War das von Anfang an der Plan, ein Buch drüber zu schreiben?
Nicht von Anfang an, aber ich hatte dann eben die Idee, weil ich, es ist jetzt mein 3. Buch gewesen und ich habe immer gedacht, okay, wenn ich mir Wanderbücher hole, gerade über die Fernwanderwege, das war immer relativ eintönig. Also am Ende war es, wo schläfst du und dann biege rechts ab, biege links ab und das ist für mich nicht Fernwandern. Sondern Fernwandern, da steckt einfach so viel mehr drin. Und meistens ist das ja auch ein Prozess, wenn du so lange mit dir selbst unterwegs bist. Und die Idee war dann eben zusammen mit dem Verlag eben einen neuen Weg zu gehen und diese Gedanken und auch, sag ich mal, diese Impulse mit in den Wanderführer reinzubringen.
Ja, das ist dir gut gelungen, würde ich sagen. Also auf jeden Fall, ich habe es fast komplett durchgelesen, ziemlich schnell. Was mich auch fasziniert hat, ist die Abwechslung oder was ich spannend fand, diese Abwechslung bei den Unterkünften. Mal die total super Überraschung und mal so, naja, dann liegen da halt ein paar zu viel Schnarchende in einem Raum.
Ja, also das ist auf dem Olafsweg, mir fällt gerade kein anderes Wort ein, wild. Also du hast ja manchmal wirklich nur eine Option. Also auch das hatten wir, dass du nur eine Option hattest. Ansonsten musst du zelten. Manchmal hast du 3, 4 Optionen und dann ist alles dabei von eben Kirchenunterkünften. Das können Gemeindehäuser sein, wo du dann einfach auf Matratzen am Boden schläfst. Du hast die Pilgerzentren, die meistens sehr, sehr gut ausgestattet sind, aber es ist so das Level wie hier in Deutschland Jugendherbergen. Also du hast dein Holzdoppelbett und dann hast du wirklich absolute Überraschungen, wo ich sage, wow, du machst dann die Tür auf und du hast mehr oder weniger Pilgerluxus. Also da war alles dabei.
Und Ihr habt das wahrscheinlich vorgebucht, oder?
Ganz bewusst nicht. Also auch da gibt's immer die 2 Wege. Also wir haben einige Pilger kennengelernt, die haben wirklich alle, ich sag mal, 20 oder alle 32 vorgebucht. Wir haben das gar nicht gemacht, sondern wie auch die Empfehlung im Pilgerzentrum in Oslo war, 1-2 Tage im Voraus planen und dann einfach per, also wirklich noch klassisch SMS, wer das noch kennt, oder WhatsApp die Leute anschreiben, E-Mail oder kurz anrufen und dann ist das an sich kein Problem, weil das muss man sagen, das ist nicht vergleichbar mit dem Camino. Wir haben unter anderem, um da mal ein Beispiel zu geben, wir haben den Westweg gemacht, der ist noch ein bisschen ruhiger und wir sind 2 anderen Pilgern begegnet in den ersten 12 Tagen.
Westweg, also hat der Olafsweg, hat er da 2 Varianten, oder?
Genau, er hat am Anfang 2 Varianten, Westweg und einen Ostweg. Die treffen sich dann eben dort an dem Mjossasee in Hamar. Und bis dahin gibt's halt diese 2 Wege. Der Ostweg wird ein bisschen öfter gegangen. Mhm. Aber auch da haben wir von den Einheimischen gehört, der Westweg soll landschaftlich der schönere sein. Und deswegen haben wir uns für den Westweg entschieden. Plus, wir wollten unbedingt die Überfahrt über den Mjossasee mit diesem Skidplattler machen. Das ist dieser alte Raddampfer. Und das war ein Grund oder 2 Gründe für den Westweg.
Mhm. Aber gibt's, also das habe ich jetzt nicht geschaut, hat der Olafsweg eine Website oder woher bekommt man die Adressen von den Unterkünften? Oder guckt genau, man einfach, also am Etappenziel, was gibt's da überhaupt?
Genau, es gibt Visit Norway, die super darüber informieren, und es gibt den Pilgrimsleben, die Website, die können wir vielleicht auch in den Shownotes mit verlinken. Mhm. Und da hast du eine digitale Karte, wo alle aktuellen Unterkünfte drauf sind. Und das war auch nochmal etwas, was wir festgestellt haben. Nach Covid hat sich das teilweise sehr stark verändert. Viele Wanderführer sind ja vor der Pandemie gewesen. Und jetzt waren doch einige Unterkünfte, die geschlossen waren. Einige wenige neue, die dazugekommen waren. Aber das kann zum Beispiel dann wirklich eine böse Überraschung sein, wenn man sich auf einen der älteren Reiseführer verlässt, dass du dann vielleicht vor einer Herberge stehst, die es gar nicht mehr gibt. Das hatten wir einmal den Fall. Da war auch die Website quasi nicht up to date. Und was ich nur jedem, der überlegt, den Olafsweg zu machen, ans Herz legen kann, reiß einen Tag früher an, geh in Oslo wirklich in das Pilgerzentrum am Olafsstein, und dort kriegst du alle aktuellen Infos, und die helfen da wirklich super gut, und dann bist du absolut up to date.
Mm, guter Tipp. Was zahlt man so im Durchschnitt für eine Unterkunft? Oder was ist so von die Range von bis?
Ja, also ich würde sagen, von bis ist es, das muss man auch sagen, deutlich gestiegen. Da kann ich gleich kurz eine Story noch erzählen. Und ansonsten liegt es so zwischen von ganz basic 20, 30 Euro die Nacht ohne Verpflegung, bis hin auch zu 80 bis 100 Euro die Nacht. Also da gibt's alle möglichen Sachen. Also gerade in Brümmendal hatten wir dieses Thema. Da war, warum auch immer, wieder etwas mehr los. Da gab's dann am Ende nur noch ein Hotel, was frei war, oder ein Airbnb. Und die lagen dann halt bei 80 und bei 120 Euro. Also auch das kann dann passieren.
Ja. Und wie sieht's aus mit Zelten? Also ich meine, viele von unseren Lesern gehen ja, auch wenn sie nach Skandinavien fahren, bewusst mit Zelt, weil wegen des Jedermannsrechts, das ist ja eigentlich unproblematisch. Oder wie ist es mit schönen Zeltoptionen am Olafsweg?
Also da gibt's unzählige, und das hatten wir auch schon vorher in Norwegen gemacht. Ich hatte auch jetzt ein Zelt dabei. Wir haben insgesamt dreimal gezeltet, also das geht wunderbar. Und gerade auf dem Fjell ist das auch ein absolutes Erlebnis. Man muss halt natürlich auch die Regeln sich anschauen, weil ja, das Jedermannsrecht gibt's, aber beispielsweise im Dovrefjell-Nationalpark gelten dann doch nochmal spezielle Regeln. Aber auch Zelt absolut zu empfehlen. Die Frage ist halt dann da wirklich nur, ob man das möchte, dass man halt 32 Tage lang noch das Zelt on top mitschleppt, oder ob man halt einfach das wirklich wahrnimmt, in den Pilgerunterkünften zu sein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gibt ja die True Hiker. Ich kann das verstehen mit dem Zelt. Aber ich persönlich würde gerade bei Wegen wie dem Olafsweg sagen, einer der absoluten Mehrwerte und, wie ich immer sage, die Magic liegt ja dann darin, in diesen Pilgerunterkünften andere Pilger wirklich kennenzulernen, abends zusammenzusitzen, Kontakt zu haben, auch mit den Einheimischen, und nicht mit dem Zelt irgendwo vielleicht alleine in der Prärie zu sein. Also beides hat Vor- und Nachteile, aber gerade bei so einem Weg würde ich eher empfehlen, in den Unterkünften zu bleiben.
Und warum hattest du ein Zelt dabei, um eben im Fjell dann doch mal zu zelten, oder für den Fall der Fälle? Weil wenn ihr es nur 3 Nächte genutzt habt, dann ist es ja nicht so viel bei 32.
Ja, beides. Also zum einen, ich wollte es, weil ich es auch schon kenne, einfach diese norwegische Landschaft nutzen und sagen, okay, ich möchte unbedingt mal wirklich die Natur nur für mich haben, und dann als Backup. Und das hatten wir unter anderem dann eben einmal im Fjell, als die Unterkunft, gab es nur eine, wirklich komplett voll war. Und dann blieb halt im Prinzip nur noch das Zelt oder eben weitergehen oder sich versuchen, irgendwo einen Transfer zu besorgen. Aber das ist im Fjell alles nicht so einfach, und deswegen war das einfach als Backup mit dabei.
Du hattest eben, bevor ich da einfach mit dem Thema Zelten weitergemacht habe, da hattest du noch gesagt, dazu wolltest du was sagen. Ich glaube, als es um die Übernachtungskosten ging, oder dazu hättest du eine lustige Anekdote. Also
Genau. Also da sollte man sich wirklich bewusst sein, also gerade bei so einer Fernwanderung zu budgetieren. Und du solltest immer ein gewisses Maß, auch in Norwegen, an Bargeld dabei haben. Und an sich, in den meisten Unterkünften oder in ganz Norwegen, ist es eigentlich eher typisch, dass du mit Karte zahlst. Da brauchst du wenig Bargeld. aber es gibt halt Unterkünfte, wo es nur mit Bargeld geht. Das heißt, da sind so Geldkassetten oder kleine Tresore und da legst du dann einfach das Geld in einem Umschlag rein. Und wir hatten dann eine Unterkunft, das war wirklich einfach eine Holzhütte im Wald. Und da war dann eben noch so ein Zettel und da stand dann drauf, es waren, glaube ich, am Anfang so üblich 20 Euro die Nacht. Dann war durchgestrichen 30 und jetzt in der Saison waren es dann halt 40 Euro die Nacht. Also das hat sich innerhalb von kürzester Zeit verdoppelt, die Preise. Das muss man halt auch mit einberechnen, also dass man da dann doch noch ein gewisses Maß an Bargeld mit dabei hatte.
Das mit diesen Zetteln und den Kassetten, ne Quatsch, also mit den Umschlägen und Kassetten, das kenne ich so auch von den Selbstversorgerhütten in Norwegen. Aber da ist es, glaube ich, sogar, die sind schon so weit, also die DNT-Hütten, dass man da sogar eine Kreditkartennummer angeben könnte. Aber das geht da offensichtlich nicht bei...
Genau. Also dort ging es bei zwei Reihen ging es einfach nicht. Oder es gibt, die Norweger haben ja ein eigenes internes System, aber dafür brauchst du ein norwegisches Bankkonto und du musst norwegischer Staatsbürger sein. Dann gibt es ein super einfaches System, elektronisch Geld zu transferieren. Aber wie gesagt, das muss man sagen, der Olafsweg ist da noch nicht so weit und man muss mit einberechnen, dass man auf jeden Fall ein paar norwegische Kronen mit dabei hat.
Ja, gut zu wissen. Wie ist es mit Verpflegung? Du sagtest, man kann sich unterwegs immer wieder gut eindecken und genau.
Ja, also das Netz der Supermärkte, das ist übrigens auch super gut auf dieser digitalen Karte, auf der offiziellen Website hinterlegt. Du kannst alle 2-3 Tage hast du Supermärkte. Allerdings muss man auch da immer sagen, die liegen oft nicht direkt auf dem Weg. Das kann sogar sein, dass du 2-3 Kilometer Umweg in Kauf nehmen musst. Und auch das sollte man planen, also dass man so für 2-3 Tage Essensreserven dabei hat. Und dann sollte man sich auch immer vorinformieren, wie ist das in der jeweiligen Unterkunft. Manche Unterkünfte, die haben zwar Kochmöglichkeiten, ich würde sagen knapp 80-90% haben den klassischen Wasserkocher oder zwei Plattenkocher und dann hast du Tütensuppen oder Fertiggerichte und Haferkekse, die du dort kaufen kannst. Manche, wie Sigurd Grüting zum Beispiel, also die bieten sogar Menüs an oder Kongsvold. Aber ja, man sollte schon Essensplanung und Rationierung machen. Und auch im Fjell ist es so, dass man immer was in Reserve dabei haben sollte.
Und Wasserversorgung ist auch gut, oder?
Also das ist wahrscheinlich in Norwegen so easy wie nirgendwo anders, wenn du da auch die typischen Regeln beachtest, also nur fließendes Gewässer möglichst oberhalb, nicht in der Nähe von Weideflächen und, dann hast du so viel frisches Quellwasser zur Verfügung, also du musst überhaupt keine Getränke kaufen. Wir haben das wirklich immer sozusagen in der Natur aufgefüllt.
Ja, genau, so kenne ich das da eigentlich auch. Nochmal zum Essen zurück. Das fiel mir nämlich auf, oder kommen wir jetzt vielleicht auf Longevity zu sprechen. Mir fiel beim Lesen auf, so wenn es mal ein Stück Schokolade gab, dann stand da vor dunkle Schokolade. Und einmal ging es um Bier, das war ein alkoholfreies Bier, was ja auch alles völlig okay ist. Aber ich fand es vor allem bei der Schokolade lustig, als würdest du das schon betonen wollen, dass hier jetzt nicht die in manchen Augen weniger wertvolle Vollmilchschokolade gefuttert. Bei alkoholfreiem Bier kann ich es noch eher verstehen, aber genau, aber es klingt so nach bewusst gesunder Ernährung und das vielleicht auch mitgeben wollen oder vermitteln wollen.
Definitiv. Also ich meine, das ist natürlich so auch meine Mission oder meine Vision vom Leben. Ich nenne das immer Upgrade Lives. Also das ist ja letztendlich das, was wir auch im Longevity Mentoring tun. Wir möchten den Menschen quasi mitgeben, wie sie einfach ein besseres, gesünderes Leben führen. Und das muss nicht super komplex sein. Also dafür braucht man jetzt nicht irgendwelche Strategien à la Brian Johnson oder irgendwelche Genmanipulationen, sondern es sind meistens wirklich die absoluten Basics. Und eins kann zum Beispiel sein, dass du eben nicht mit Milchschokolade unterwegs bist, sondern ganz bewusst mit dunkler Schokolade. Das hat sehr viele Vorteile. Und sonst ist es auch so, dass gerade die Norweger auch nochmal deutlich bewusster sind. Also da muss man einfach sagen, da spürt man auch diesen Unterschied im Lebensstil und auch so ein bisschen, was ist einem Essen wert, was ist Ernährung wert. Und da sind sie einfach meiner Meinung nach uns weit voraus in Mitteleuropa. Und ich selber versuche eben über die Bücher und andere Medien halt schon zu vermitteln, was für Strategien kann ich auch machen, um gerade beim Fernwandern bewusster mit mir selbst umzugehen und vor allem das Energielevel oben zu halten, ohne zum Beispiel irgendwelche Energieeinbrüche oder Müdigkeitsattacken zu haben.
Ja. Und gehört dann zu Longevity auch so ein grundsätzlicher Alkoholverzicht oder ist es dann vor allem da, weil es ist nach einer Wanderung und man will, also Alkohol verzögert ja auch die Regeneration und so weiter und so fort. Es macht ja auch durchaus Sinn, dann einfach aus den Gründen alkoholfreies Bier zu trinken.
Genau, also bei mir ist es halt eine ganz bewusste Entscheidung. Da bin ich auch sehr klar. Also für mich ist Alkohol einfach ein Zellgift. Wir haben als Homo sapiens da Hunderte, Jahrhunderte und Jahrtausende ohne sind wir zurechtgekommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es hat nicht primär was mit Longevity zu tun, weil wenn man die sogenannten blauen Zonen sieht, wo die Menschen halt sehr gesund, sehr lange alt werden, da gibt's halt auch mal ein gutes Glas Rotwein oder in Griechenland vielleicht mal den Uso. Aber es geht für mich immer darum, dann auch Vorbild zu sein. Und ich selber, mir schmeckt es auch einfach nicht. In Norwegen ist es natürlich noch einfacher, weil Alkohol als Genussmittel auch wahnsinnig teuer ist.
Ja.
Und das gibt dann halt mehrere Gründe, dann zu sagen, warum man das eben speziell in Norwegen auf dem Olafsweg dann nicht macht.
Mhm. Habt ihr dann ansonsten noch irgendwie, ja, wenn du sagst, Strategien, um das Energielevel oben zu halten, habt ihr da, worauf habt ihr sonst noch geachtet?
Ja, also was speziell ich gemacht habe, weil ich das auch so im Alltag umsetze, wir sind, oder speziell ich bin dann meistens nüchtern losgelaufen. Also das heißt, der Kaffee, das ist so für mich immer ein absolutes Must-Have. Das merkt man auch bei den Fernwanderungen. Also der Kaffee ist so ein ganz, ganz wichtiges Ritual fast. Aber meistens bis Mittag dann ja nüchtern gelaufen, also sozusagen intermittierendes Fasten gemacht. Und da habe ich festgestellt, auch durch Experimentieren, das ist für mich fürs Energielevel super, weil ich laufe morgens los und du hast wirklich, ist wie so ein Turbo, der sich einschaltet. Aber irgendwann musst du natürlich dann mittags auch ein paar Carbs tanken und dann wird halt mittags was gegessen und abends dann die eigentlich große Mahlzeit. Das war was, was wir umgesetzt haben. Primär Wasser trinken, ganz klar, also komplett auf irgendwelche zuckerhaltigen Getränke eher verzichten. Und was auch noch ist, wir sind eigentlich beide Vegetarier, meine Frau und ich, dass wir zumindest in Norwegen, weil ganz kommst du nicht drum herum, drauf geachtet haben, auch so wieder 80% vegetarisch. Aber wenn wir in den Spezialunterkünften sind, wo traditionell gekocht wird, dann probierst du natürlich auch die regionalen und traditionellen Gerichte. Also da muss man nicht päpstlicher sein als der Papst. Ne?
Das klingt ganz entspannt, ja, weil genau. Aber ich finde die Vorstellung schon krass, ohne Frühstück loszulaufen und zwar ja jetzt nicht nur einen Spaziergang zu machen oder also ich kann auch eine Runde joggen, bevor ich irgendwie frühstücke oder ich mache manchmal auch, weiß ich nicht, hier und da intermittierendes Fasten, aber so bei so einer Wanderung, also das ist jetzt irgendwie schwer vorstellbar.
Ja, also man muss natürlich
aufpassen. Für dich offensichtlich nicht.
Genau, es ist von mir auch nie eine pauschale Empfehlung, vor allem muss man da auch dann immer so dieses Gender Gap so ein bisschen sehen, also gerade bei Frauen würde ich das niemals pauschal empfehlen, also da kommt es auch immer drauf an, in welcher Phase du gerade bist. Allerdings, wenn man sich jetzt mal uns wieder als Homo sapiens anguckt und wo wir herkommen, wir haben ja diesen Metabolismus oder eben diese metabole Flexibilität, wie wir sagen, die wir auch trainieren wollen. Und wir können eine ganze Zeit lang problemlos ohne Kohlenhydrate klarkommen. Also es ist überhaupt kein Problem, aber man muss es trainieren. Und ich würde jetzt niemanden dazu raten, auch mit intermittierenden Fasten auf einer Fernwanderung zu starten, sondern ich mache das seit Jahren. Und für mich ist das halt was, wo sich mein Stoffwechsel dran gewöhnt hat. Und ich weiß, dass es mir einfach besser tut, weil immer, wenn ich dagegen mal verstoße, also gerade an den Wochenenden, machen wir das dann auch auf den Fernwanderwegen oder wenn wir an speziellen Orten sind, dass man vielleicht doch nochmal mit der Community was frühstückt. Und ich merke einfach, das ist danach, irgendwann kommt dieses Loch und das habe ich nicht, wenn ich nüchtern laufe.
Spannend. Aber hast du abgenommen? Weil ich meine, bei 32 Tagen mit jeweils irgendwie 21 Kilometern im Durchschnitt
Ja, also das passiert immer auf den Fernwanderwegen. Das war jetzt auch auf den Peaks of the Balkans so, obwohl du auch, wie gesagt, dann sehr viel isst. Also gerade im Balkan war es jetzt so, die Gastfreundschaft ist unglaublich und du wirst abends wirklich fürstlich bekocht und da kommt gefühlt ein traditionelles 7-Gänge-Menü und du denkst, wie geht das? Und du isst und isst und isst, aber du verbrauchst so viele Kalorien, dass du meistens abnimmst. Das passiert schon und du merkst auch, dass sich der Körper verändert über die Zeit. Also da tut sich einiges.
Stichwort Gastfreundschaft, das hast du auch erwähnt, dass die Norweger doch auch eigentlich sehr gastfreundlich sind oder nicht eigentlich, das können wir streichen, doofes Wort, gastfreundlich sind. Und hast du, vor allem weil diese Wanderung jetzt so lang war, die Norweger als Menschen nochmal anders kennengelernt als auf Norwegenreisen zuvor oder intensiver oder?
Ja, also da würde ich ganz klar ja sagen. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass dieser Weg ja offiziell ein Pilgerweg ist. Auch da muss man sagen, wir haben das als Fernwanderung gemacht, nicht als Pilgerweg, aber du wirst im Prinzip als Pilger auch angesehen. Und was man merkt, wenn du natürlich, und das ist das Schöne beim Fernwandern und bei dieser Fernwander-Community, das sind alles Menschen, die wissen, dass sie sich anpassen, die eine gewisse Demut auch haben vor der jeweiligen Kultur. Und das merkt man bei den Norwegern so stark, wenn sie spüren, ne, dass du dich auf sie einlässt, dann kommt da gefühlt noch mal mehr rüber, noch mehr Gastfreundschaft. Aber das ist keine Voraussetzung. Und was mir so gefallen hat, ist wirklich so dieses Bedingungslose, ne, wo wir haben so viele Situationen gehabt, wo ich mir dachte, wow, also warum kriegen wir das in anderen Orten auf der Welt nicht hin oder weltweit? Weil dann hätten wir deutlich weniger Konflikte und Thematiken. Einfach diese bedingungslose Gastfreundschaft und dieses Entgegenkommen. Und eine Geschichte, die werde ich auch nie vergessen. Wir hatten dann selten schlechtes Wetter, aber da war es dann auf einmal so ein Einbruch. Es war kalt, es hat einen Regen eingesetzt und wir waren dann halt schon eine Weile unterwegs. Und auf einmal hält mitten auf der Straße, das war so ein kurzer Straßenabschnitt auf der gegenüberliegenden Spur, ein Pickup, Scheibe geht runter und halt ein wildfremder Mensch spricht dich an, sagt, hey, was macht ihr und wohin seid ihr unterwegs? Und am Ende sagt er, hier, ich habe zu viel Eis gekauft und drückt uns halt 2 Tüten Eiscreme einfach so in die Hand und wünscht uns halt noch einen schönen Tag. Und es war so von Herzen und damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, ne?
Voll nett. Und Eis ist dann auch vertretbar in so einer Situation vor allem.
Ja, also nochmal, es geht gerade beim Longevity auch darum, sowas auch anzunehmen. Und dann muss man halt immer den Kontext sehen. Und wenn wir diese Säulen sehen, sage ich, dann darfst du auch mal sowas genießen. Das wird eh verbrannt, weil du dich ja in Bewegung bist. Aber wenn du eben diese Säule-Community hast, du hast den Kopf frei, also das Mindset, dem geht's gut und du bist an der frischen Luft, dann balanciert sich das an irgendeiner Stelle auch aus. Ja.
Nachdem du jetzt so viel Positives erzählt hast über den Olafsweg, gab es auch mal so einen Tiefpunkt, so wo man denkt, so warum mache ich das eigentlich? Oder oh, heute ist der Tag doof, hoffentlich wird er morgen besser.
Ja, gab's nie so, dass ich sage, okay, ich würde jetzt abbrechen oder irgendwas. Aber womit ich sehr gekämpft habe, ist, wir hatten, das war eine Sache, die wir gehört haben. Ich habe das nie, sage ich mal, verifiziert. Aber angeblich war es der heißeste Sommer seit 45 Jahren in Norwegen und auch in der Region. Und wir haben uns eher darauf vorbereitet, wechselhaftes Wetter. Und es war einfach nur unfassbar heiß. Und man muss dann halt sehen, irgendwann nervt es. Also es hört sich vielleicht für manche seltsam an, aber du hast ja auch die ganze Zeit Licht. Es ist ja kaum dunkel. Und richtig extrem war es dann im Fjell, weil du hast keinen Schatten, du hast keine Bäume, du hast keine Steine, gar nichts. Und du bist dann, ich glaube, die längste Etappe, die wir hatten, waren wir 10,5 Stunden unterwegs, scheint der Planet runter und du hast halt über 30 Grad. Das war schon dann wirklich echt tough und du denkst dann einfach nur noch, bitte lass diese Etappe zu Ende sein oder lass irgendwo Schatten kommen. Also das war schon grenzwertig, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen, auch bei dieser Hitzewelle, die wir jetzt hier gerade haben. Gleichzeitig denkt man so, oh, in Norwegen oft regnet es da doch so viel, da könnte man sich ja freuen über warmes. Aber ja, das klingt nach too much, auf jeden Fall. Genau.
Ja,
ja, aber und sonst was war?
Kann man jetzt nicht wirklich irgendwas Negatives über den Weg sagen. Ich hoffe auch, dass das lange so beibehalten wird, auch noch, dass der Weg, weil sie haben uns schon gesagt, er ist jetzt höher frequentiert und ich hoffe auch allein einfach für den Weg, für die norwegische Natur, dass es nie zu einem zweiten Camino oder irgendwas wird. Aber so wie es jetzt ist, verträgt er auch noch ein paar Menschen. Also das haben wir auch Dinge gehört und da muss ich sagen, immer gibt Meinungen, gibt Fakten und die Fakten sind, wenn man ihn selber gegangen ist, man geht ihm größtenteils alleine und begegnet relativ wenig Leuten. Und von daher, es ist ein super schöner Weg. Man muss halt auch damit klarkommen, dass man eben sehr viel alleine ist. Und von daher eher positiv, viel, viel positive Sachen als negative.
Und gab es ein absolutes Highlight auch? Wenn du zurückdenkst,
ja.
Oder ja?
Also definitiv das Fjell, weil das für mich nochmal sehr besonders war. Und dann eben da auf dieser Hochebene zu laufen und einfach diese unglaubliche Weite zu sehen. Und was man da dann auch wieder bekommt, ist so diese Demut, wo du dann wirklich verstehst, was ich allgemein beim Fernwandern schätze, wie klein wir eigentlich sind, wie an irgendeiner Stelle unbedeutend wir auch sind. Und wir machen uns oft so viele Gedanken um spezielle Dinge. Aber wenn du mal 2-3 Stunden komplett in der Natur unterwegs bist, ohne irgendeine Begegnung und einfach diese unfassbare Weite spürst, das macht was mit einem, das berührt einen. Und da waren ein paar Momente dabei, wo ich wirklich nur da standen habe und habe das aufgesaugt, habe das so auch durch mich durchfließen lassen. Und wenn du dann zurückkommst, gerade nach Deutschland oder auch in so eine Mühle, sage ich mal, wie unsere Großstädte Hamburg, Berlin, München, dann ist das so ein absoluter Reset, den, wenn man es zu schätzen weiß, jedes Mal ein Highlight ist.
Mhm. Ja, verstehe ich. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, noch eine letzte Frage. Wie war das Ankommen am Ziel?
Auch spannend, sehr, sehr spannend, weil die letzte Etappe doch nochmal sehr lang ist. Und dann siehst du irgendwann relativ zeitig Trondheim und denkst dir, okay, jetzt ist es nicht mehr weit. Und dann, bei mir hat es schon eine Etappe vorher angefangen, aber da war es dann richtig intensiv, kommt so dieses Hin- und Herschwanken. Auf der einen Seite die Traurigkeit, dass du sagst, okay, es ist zu Ende. Auf der anderen Seite natürlich die Freude. Klar, du freust dich auf Familie, Freunde, auch wieder zurückzukommen. Und damit kämpfst du dann innerlich so ein bisschen. Und irgendwann denkst du aber, okay, jetzt, ich sehe es ja schon, es kann nicht mehr so weit sein. Und dann läufst du wieder in den Wald und es sind Kilometer und Kilometer. Und irgendwann kommst du dann rein in die Stadt. Und auch in der Stadt läufst du nochmal einen riesen Bogen auf dem traditionellen Weg. Also das ist schon sehr speziell und das Ankommen ist dann natürlich super beeindruckend, weil du stehst vor dem Nidarosdom, der einfach ein super imposantes Gebäude ist und dann stehst du an diesem Meilenstein und denkst dir, okay, vor knapp 700 Kilometern und einem Monat bin ich losgelaufen und ich bin jetzt angekommen. Und dann ist es so, ich weiß nicht, wie es anderen ging, die diesen Weg gemacht haben, aber dann kommen noch mal so viele Gefühle und Bilder hoch. Das ist schon sehr, sehr besonders. Ich war froh, dass wir zusammen angekommen sind. Und dann ist es natürlich auch noch mal schön, danach ins Pilgerzentrum zu gehen. Das ist direkt in der Nähe vom Dom. Dann dort anderen Pilgern zu begegnen, die Emotionen wahrzunehmen und dann deinen persönlichen Olafsbrief überreicht zu bekommen. Das ist schon so einer der Magic Moments. Ja.
Mhm. Zusammen ankommen, genau. Ich glaube, das wissen die Hörer jetzt nicht. Du bist die letzten Etappen mit deinem Cousin gegangen, oder?
Genau, die letzten zwei Etappen bin ich mit meinem Cousin gegangen. Das war für mich, weil er auch gleichzeitig mein Patenkind ist, auch nochmal was sehr Besonderes. Und er war halt quasi die letzten zwei Etappen dabei. Und das dann nochmal mit jemandem aus dem engsten Familienkreis zu machen, das war sehr, sehr schön. Für ihn, glaube ich, nochmal auch anspruchsvoll, weil ich war sozusagen, habe 30 Tage Training gehabt und war voll im Flow. Für ihn war das dann direkt kalt einsteigen. Aber wir haben das super zusammen gemeistert. Und ja, das ist auch eine Sache, die ich nicht missen möchte.
Schön. So, genau, jetzt sind wir am Ende des Olafswegs sozusagen und auch am Ende der Podcast-Folge. Stefan, ganz vielen Dank. Es war sehr interessant. Und nicht nur das zum Olafsweg, sondern auch so rundherum, genau, fand ich echt interessant. Und ja, also dann danke fürs Dasein.
Sehr, sehr gerne.
Und alles Gute weiterhin mit dem Longevity-Weg. Können wir da auch was verlinken?
Ja, also sehr gern mein Profil. Wir haben auch eine Website, die können wir gerne mit verlinken, wo unsere Community mit drauf ist, weil es ist ja eine der zentralen Elemente, eben diese Gemeinschaft. Das ist ja was Longevity ausmacht. Und ja, natürlich auch mein Buch, weil da viele Gedanken in diese Richtung natürlich drin sind. Ja,
ja, alles klar. Okay, dann wünsche ich dir weiter alles Gute und vor allem eine schöne Einschulungsfeier für eure Kleine dann demnächst. Samstag.
Dankeschön.
Okay, gut. Und liebe Hörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne auf outdoor-magazin.com, gerne auch unsere Newsletter. Und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk und per Abo in eurem Briefkasten und natürlich auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.